Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Ihr habt das vielleicht schon öfter mal gehört. China engagiert sich seit einiger Zeit stark in Afrika. Heißt, der chinesische Staat, chinesische Unternehmen schließen Verträge und Handelsabkommen mit vielen afrikanischen Staaten. Dabei geht es um Handelswege, um Rohstoffe, aber es geht auch um Softpower.
In den afrikanischen Medien gibt es immer so einen Spruch, der sehr beliebt ist. Der Westen redet, aber China investiert. Da ist wirklich interessant, das ist relativ neu, in wie vielen Medien chinesische Unternehmen in Afrika investiert haben. Es gibt mittlerweile auch viele Trainingsprogramme, wo afrikanische Journalisten trainiert werden. Also es ist nicht nur Rohstoffe, sondern es geht hier auch um Informationen und Medienlandschaft, Investitionen.
China engagiert sich in vielen afrikanischen Staaten stark im Bereich Medien. Und dabei geht es auch ganz konkret um Inhalte. Also chinesische Radiosender zum Beispiel und Agenturen produzieren Medieninhalte und verbreiten sie. Das haben wir bisher viel zu wenig beachtet, sagt Genia Koska. Sie ist unsere heutige Rednerin, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und sie forscht zu Chinas Politik und Engagement in Afrika. Wer die Medien beeinflussen kann, sagt Koska, der kann auch die Bevölkerung beeinflussen und die Politik. Und gerade deswegen ist das so ein wichtiges Thema. In ihrem Vortrag erzählt Genia Koska, wie sich Chinas Engagement in Afrika unterscheidet von dem, wie Deutschland zum Beispiel oder die Europäische Union sich in afrikanischen Ländern engagiert. Die beiden haben nämlich sehr unterschiedliche Konzepte, also China und zum Beispiel die Europäische Union. Und dabei geht es Genia Koska auch um die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger in afrikanischen Staaten das chinesische Engagement wahrnehmen und wie sie das beurteilen. Und dazu hat Genia Koska mit ihrem Team eine Umfrage gemacht in 4 afrikanischen Ländern und hat gefragt, ja, was haltet ihr denn eigentlich davon, wie China sich hier bei euch engagiert? Was dabei rausgekommen ist, das hört ihr jetzt in dem Vortrag. Er hat den Titel »Wie China sich im globalen Süden neu positioniert«. Sie hat diesen Vortrag am 29. August 2023 gehalten an der Freien Universität Berlin und zwar im Rahmen der 36. Berliner Sommeruni. Deren Thema war globale Ordnung unter Stress, Gefahren und Prognosen aus Sicht der Wissenschaft.
Willkommen. Ich würde gerne heute mit Ihnen über China reden und wie China sozusagen sich global positioniert. Da sehen wir ja wirklich viele Veränderungen. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ich nenne es immer, dass man sozusagen tektonische Veränderungen sieht. Ich nenne es immer Blockbuilding. Es gibt jetzt immer wieder die Diskussion, Sie kennen es vielleicht auch aus den Medien, es geht um werteorientierte Politik. Auf der einen Seite sind die guten Demokratien, auf der anderen Seite sind die bösen Autokratien. Und der Ukraine-Krieg hat es ja auch wirklich nochmal hervorgebracht, wie sich jetzt so verschiedene Staaten in diesem neuen Spannungsfeld positionieren. Und wie sich China da positioniert hat, wissen Sie ja wahrscheinlich. China hat sich eher auf Russlands Seite getan, tut zwar so, als wäre es neutral, aber es hat nie den Angriffskrieg auf die Ukraine öffentlich kritisiert. Das heißt, man spricht so ein bisschen von einer Blockbildung. Das kommt natürlich auch, dass es so eine Bilder gibt, wo sich Xi Jinping, der Präsident von China, mit Putin öffentlich zeigt. Es gibt sozusagen die Wahrnehmung, jetzt gibt es den China-Russland-Block und die tun sich zusammen gegen den Westen. Warum macht das China? Eine wirklich große Motivation Chinas ist, eine Alternative zu den USA zu bieten. Ja, das ist natürlich auch geschichtlich. Für viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte hat sich China gegängelt gefühlt vom Westen. Und deswegen ist gerade auch so eine neue Blockbildung attraktiv für China, um sozusagen einen Alternativpol gegenüber der sehr dominanten USA zu bilden. Aber es geht nicht nur um die USA und das ist heute das Thema. China hat auch wirklich Interesse an den globalen Süden und hat jetzt wirklich im letzten Jahrzehnt besonders die Süd-Süd-Kooperation ausgebaut. Ja, dass man sozusagen mehr mit Ländern aus dem globalen Süden zusammenarbeitet. Und das ist sozusagen eine neue Außenpolitik, die China fährt. und die würde ich mir heute gern mit Ihnen angucken. Da kommt natürlich, Sie haben es vielleicht gesehen, es gab gerade ein großes Treffen von den BRICS-Staaten. Also BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und das sind natürlich jetzt große, mächtige Länder im globalen Süden. Die haben sich jetzt gerade getroffen gehabt, gab es eine Riesendiskussion. Sie haben es vielleicht verfolgt, Putin hat nur digital teilgenommen, aber die anderen haben sich getroffen. Und was dieses Treffen gebracht hat, ist, dass man jetzt BRICS auch erweitern will. 6 neue Mitglieder wird man aufnehmen. Das sind Argentinien, Äthiopien, Ägypten, Saudi-Arabien, Iran und die Vereinten Arabischen Emirate. Das heißt, der globale Süden, viele Länder haben sich sozusagen unter diesem Titel BRICS zusammengetan. Und bei dem Treffen wurden weitere Kooperationen besprochen, Währungsunion, also zu schauen, dass man eine Alternative zum US-Dollar bietet und so weiter. Also es ist ein sehr zeitnahes Thema und der Fokus heute ist mehr auf Afrika. Das Treffen hat ja auch in Südafrika stattgefunden. Und ein kurzes Zitat aus der Rede, die leider nicht Xi Jinping gehalten hat, sondern sein Handelsminister Wang Wentao. Und dort wurde wirklich Kritik an den USA geführt, ohne das Land beim Namen zu nennen. Und in der Rede hieß es, es gibt ein Land, das seine Hegemonie aufrechterhalten will und alles getan hat, um die Schwellen- und Entwicklungsländer zu lähmen, hieß es darin. Wer sich schnell entwickelt, wird von ihnen eingedämmt. Wer aufholt, wird behindert. Also das war jetzt gerade bei den BRICS sozusagen die Rede im Namen von Xi Jinping, wie China so ein bisschen auch die USA sieht. Das ist sozusagen einfach mal aus der Perspektive Chinas, dass die sich so ein bisschen gegängelt fühlen. Und der Hintergrund ist einfach, China ist eine aufstrebende Macht, ja, braucht wirklich viel Wachstum. Und die USA ist natürlich da auch bedroht, weil es geht auch viel um Technologiewettbewerb und so weiter. Und da ist jetzt sozusagen wirklich immer steigenderes Spannungsfeld, was wir auf der globalen Ebene sehen. Das so ein bisschen zum Anfang. Und warum haben wir jetzt sozusagen so ein neues Spannungsfeld? Ein Grund ist einfach, dass China selbstsicherer und aktiver auf globaler Ebene geworden ist. In den 80er, 90ern war China sehr damit beschäftigt, einfach die eigenen Probleme im Land zu lösen. Es war ja ein sehr armes Entwicklungsland und hat sozusagen nicht die eigenen Interessen mit so einem Selbstbewusstsein vertreten, wie es heute tut. Einige Beispiele, warum China jetzt wirklich aggressiv fast und auf jeden Fall sehr selbstbewusst auftritt. Das eine ist die Außenpolitik. Da sehen wir einfach zum Beispiel bei dem Konflikt im südchinesischen Meer, China ist viel mehr aktiv, die eigenen Gebietsansprüche durchzusetzen. Wir sehen es aber auch in der Diplomatie, allein schon, dass China sehr aktiv in der UN ist, bei den BRICS-Meetings oder auch wie China jetzt bei dem Russland-Konflikt agiert hat. Also China will mitmischen. Und das ist sozusagen neu. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel. Also März 2023 hat China auch vermittelt, ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Iran zu erzielen. Zwei Länder, die eigentlich wirklich miteinander im Konflikt waren. Und so eine Rolle von Friedensvermittler, sowas hat China früher nie gemacht. Und sozusagen dieses aktiv Außenpolitik mitbestimmen, zeigt einfach, dass China jetzt die Globalpolitik nicht mehr den USA überlassen wollen, sondern sie sehen sich selber als Großmacht und wollen da auch mitbestimmen. Zweites Beispiel für die selbstsichere Haltung von Chinas ist die Handelspolitik. Also gerade wenn es um künstliche Intelligenz geht oder erneuerbare Energien, China ist viel aggressiver geworden, fördert und subventioniert chinesische Unternehmen, will auch, dass die ins Ausland gehen und dort sozusagen im Namen Chinas aktiv sind. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, es gibt so Standardisierungsgremien, also alle Technik, die wir benutzen, basiert auf Technologiestandards. Und wer die mitbestimmt, bestimmt auch die Technologieentwicklung mit. Und wenn wir uns diese Gremien angucken, früher war China nie präsent. Mittlerweile sind da viele Vertreter und bestimmen auch mit, welche technologischen Standards sozusagen global durchgesetzt werden. Also auch das alles Beispiele in der Handelspolitik. China ist aktiver. Drittes Beispiel, wahrscheinlich haben Sie es auch in den Medien gelesen, diese Belt and Road Initiative, die neue Seidenstraße. Also an sich ist das nicht neu. China hat immer viel im Ausland investiert, aber dass man sozusagen das als Propaganda so nach vorne pusht. Mittlerweile ist es nicht nur die Belt and Road Initiative, auch die Global Development Initiative. Und hier Ziel ist es einfach, sehr viel zu investieren in Afrika, Zentral-, Süd- und Südostasien. Und das ist natürlich auch eine neue Positionierung Chinas. Man sagt, also gerade zum Beispiel hier ist ein Treffen, gab es ein Treffen mit zentralasiatischen Staats- und Regierungschefs im Mai 2023. Man sagt, also China will auch überall mitmischen, auch in Zentralasien und hat natürlich dafür auch gute Gründe. Ja, gibt es viele Rohstoffe, viele Handelsoptionen. Und dass man das aber so aggressiv macht und auch einen richtigen Plan dafür hat, das ist sozusagen neu. Vierter Punkt, warum China aktiver ist, ist natürlich das große Thema im Raum, Taiwan. Nach der Ukraine kam natürlich wieder das große Thema auf. Da sehen wir dann das Gleiche auch mit Taiwan, dass sozusagen China Taiwan einnimmt. Und auch hier haben sich sozusagen die Sprache und die Kommunikation von Xi Jinping sehr verändert. Ja, da gab es so Äußerungen wie zum Beispiel, dass Xi Jinping Taiwan einnehmen will, noch in seiner Lebenszeit. Ja, das sind ja klare Ansagen, die man früher so nicht hätte gemacht. Und man macht auch regelmäßige Militärübungen, was natürlich eine Bedrohung ist für Taiwan, aber auch für die USA. Und dieses selbstsichere und aktivere Auftreten ist sozusagen das neue China, ob man es mag oder nicht. Ja, das ist eine andere Sache, aber es sind einfach jetzt ein paar Beispiele. Wir haben hier einen neuen Akteur, der sozusagen sich verändert hat, stärker geworden ist, selbstbewusster geworden ist. Und wir müssen sozusagen überlegen, wie gehen wir damit um. Und was ich heute eigentlich machen will, ist einfach ein Beispiel zu nehmen, wie China sozusagen aktiv ist im globalen Süden, am Beispiel von ein paar afrikanischen Ländern. Bevor ich jetzt über ganz Afrika rede, nur ganz kurz. Ich meine, Afrika ist sehr divers. Ja, es gibt demokratische Staaten dort, es gibt autoritäre Staaten dort. Manche Länder sind eher landwirtschaftlich, manche sind eher rohstoffintensiv. Und genau, das ist so ein bisschen eine Anmerkung. Das Gleiche, wenn ich über China rede, würde ich gern anmerken, China ist keine Einheit. In Afrika gibt es einmal staatliche Unternehmen, die aktiv sind. Manche gehören zur Zentralregierung, manche gehören aber auch zur Lokalprovinz. Das heißt, das ist eher die Provinzebene. Und es gibt natürlich auch viele private Akteure. Das heißt, das Thema ist komplex. Und wir werden es leider heute nicht in 60 Minuten abdecken. Aber wichtig ist, dass man auch da einfach aufpasst, dass man nicht alles in einen Topf wirft. Was aber interessant ist, und das war immer die Diskussion, und vielleicht, wenn wir heute darüber reden, ist einfach die Frage, wenn China in Afrika tätig ist, was ist eigentlich typisch chinesisch und was ist eigentlich typisches Investorenverhalten? Ja, also die Frage ist, unterscheidet sich das Verhalten der chinesischen Unternehmen wirklich zum Beispiel von denen der westlichen Unternehmen? Zweitens auch, haben sich die Beziehungen in den letzten Jahren weiterentwickelt? China hat ja jetzt wirklich ein Jahrzehnt lang aggressiv in Afrika Handels- und Wirtschaftsbeziehungen betrieben. Was hat China gelernt? Was haben auch vielleicht afrikanische Länder gelernt? Gut, nur ganz kurz, warum ich Afrika im globalen Süden rausgepickt habe. Eins ist einfach, die Relevanz von Afrika steigt immens. Also nicht nur die Rohstoffe, sondern ein Thema ist auch einfach das Bevölkerungswachstum. Sie sehen, hier ist eine Karte. Die Länder, die blau sind, haben eine Geburtenrate von 1 bis 1,5. Wenn Sie genau schauen, China hat eine sehr niedrige Geburtenrate. Das kommt von der Ein-Kind-Politik und ist mittlerweile ein Riesenproblem. China ist eine schrumpfende Gesellschaft, belastet die ganzen sozialen Kassen. Und warum das ein Problem ist, es gab noch kein Land, das es geschafft hat. Also China hatte ja mal, war ein bevölkerungsreiches Land. Und jetzt mittlerweile ist es sozusagen unter 2,1 geworden, was man braucht, um die Bevölkerung weiterzuführen. Und kein Land hat es geschafft, von blau wieder mal auf hellblau zu werden. Also es ist sehr schwer, wieder die Fertilitätsrate hochzubringen. Deutschland hat ja 1,5, ist auch nicht so optimal. Ja. Wenn man sich jetzt aber afrikanische Länder anguckt und Sie sehen hier die roten Farben, also Afrika, zum Beispiel Niger, Tschad und Somalia haben im Durchschnitt manche 6 Kinder pro Frau. Also es ist wirklich, wenn wir uns das Bevölkerungswachstum der Welt angucken, ist sozusagen, sind viele afrikanische Länder da auf jeden Fall ganz vorne. Das heißt, es geht nicht nur um Rohstoffe, es ist auch einfach ein wachsender Markt. Es ist ein wichtiger Kontinent und China ist da sehr aktiv. Ein kleines Beispiel, was zum Beispiel interessant ist, China hat ja momentan eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und zwar eine Jugendarbeitslosigkeit von 20%. Das heißt, jeder 5. Jugendliche in China ist arbeitslos, was ein Riesenproblem für die Politiker ist. Wenn man sich sozusagen Revolte anguckt, oft sind es junge Leute gewesen, die auch keine Zukunft hatten. Was teilweise jetzt passiert, ist, dass junge Leute wirklich nach Afrika gehen und dort Arbeit finden. Ja, das sind jetzt so ganz neue Dynamiken. Und es gibt in China lauter Internetforen, die sozusagen jungen, arbeitslosen Chinesen Tipps geben, wie man in Afrika und wo man da sozusagen sich bewerben kann, um endlich einen Job zu finden. Gut, also das kurz zu Afrika. Noch eine Anmerkung. Oft wird in den Medien so geschrieben, das ist ganz neu. Aber China-Afrika-Beziehungen haben natürlich eine lange Geschichte. Also schon in der Ming-Dynastie erreichten die ersten chinesischen Entdecker, also Zheng He in Afrika 1421. Aber auch in der Mao-Periode gab es viele chinesische Hilfsprojekte in Afrika. Ja, Beispiel ist die Tansam-Eisenbahn von 1975. Also es ist jetzt nicht eine neue Beziehung, aber heute werden wir eher auf das Jetzt schauen. Wenn wir uns über China in Afrika unterhalten, ist es wichtig zu betonen, wie China sich da positioniert im Handel und in den Investitionen. Und zwar hat China 3 Grundsätze. Der erste Grundsatz ist, sich nicht einzumischen in die lokale Politik. Ja, also China investiert im Sudan, ist kein Problem, man mischt sich nicht ein. Man auch respektiert sozusagen die absolute staatliche Souveränität. Und der dritte Punkt ist sehr wichtig, man hat eine Nicht-Konditionalität. Das heißt, wenn man dort investiert, setzt man aber dabei nicht sozusagen das Geld ein, um auch andere Bedingungen zu verlangen. Und das ist sozusagen etwas anders als zum Beispiel als die Weltbank. Ja, wenn Weltbank in Afrika tätig war oder auch andere, also auch Deutschland, wird es oft mit bestimmten Konditionen verbunden. Man muss lokale Korruption bekämpfen, mehr Frauen fördern. Und China hat sozusagen da eine ganz andere Politik gefahren. So, wie ist jetzt die Diskussion? Wie ordnet man Chinas Investitionen in Afrika ein? Also da gibt es wirklich unterschiedliche Meinungen, auch in der Forschung. Kommt immer ein bisschen darauf an, welches Land man sich anguckt, welchen Sektor. Auf der einen Seite gibt es Argumente, dass China wirklich ein Ausbeuter ist, der ohne Rücksicht auf die Menschenrechte dort zum Beispiel einfach Rohstoffe sich besorgt. Da gab es auch wirklich einzelne Beispiele in Sambia oder so weiter, dass in Minen Arbeitsrechte nicht verfolgt wurden und sozusagen Arbeitsunfälle gab und Tote. Das kam natürlich dann auch in den Medien, wurde das sehr diskutiert. Auf der anderen Seite gibt es andere, die sagen, also A, hat China gelernt, wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt, China hat mehr versucht, die lokalen Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. China hat auch versucht, nicht ganz so viel Umweltverschmutzung zu machen. Und man solle dieses Engagement in Chinas in Afrika eher unter dem Blickwinkel als neues Entwicklungsmodell sehen. Und das wurde gerade diskutiert, weil viel in den afrikanischen Medien gibt es immer so einen Spruch, der sehr beliebt ist, der Westen redet, aber China investiert. Ja, und das ist so ein bisschen Gefühl, das da kam, was auch oft mit diesen Konditionen zu verbinden sind, die sozusagen westliche Entwicklungsorganisationen dort auch gesetzt haben. Genau, aber drittens ist es auch noch die Diskussion, China versucht halt wirklich eine Süd-Süd-Partnerschaft aufzubauen. Also es gibt unterschiedliche Meinungen und man muss da auch genau gucken, wenn man sich jetzt zum Beispiel den erneuerbaren Energiesektor anguckt, das hat man vielleicht ein anderes Bild, als wenn man sich anguckt, dass China auch viel in Gesichtserkennung in Afrika investiert. Je nachdem, welchen Sektor man sich anguckt, kommt man wahrscheinlich ein bisschen zum anderen Schluss und auch welchen Akteur. Ja, also staatliche Unternehmen agieren ja ganz anders als private chinesische Unternehmen. Gut, ganz kurz nochmal, ich würde einfach nochmal, was China jetzt macht, für Sie zu zusammenfassen. Also ich nenne das jetzt 4 Strategien, dass wir einfach nochmal ein bisschen tiefer gucken, was macht denn China genau? Also 4 Kategorien, der erste ist Handel, der zweite ist Resources, Infrastruktur, der dritte ist Soft Power. Also Soft Power ist sozusagen nicht die harte Infrastruktur, sondern eher, wie beeinflusst China auch Information und Medien in Afrika? Und viertens einfach den People-to-People-Exchange, also wie Austausch von Leuten. Zum Thema Handel, also man sieht auf jeden Fall, dass China wirklich einer der Haupthandelspartner für afrikanische Länder geworden ist. Also China exportiert viele Textilien, Elektronik nach Afrika, aber importiert natürlich dann auch viele Rohstoffe und Nahrungsmittel zurück nach China. China ist auch der größte Gläubiger für viele afrikanische Länder, wie zum Beispiel in Kenia. Also Handel ist wirklich sehr wichtig und wir werden es auch noch mal später sehen. Also es wird eigentlich sehr positiv wahrgenommen. Was interessant ist, weil oft die Diskussion nicht aufkommt. Man könnte ja auch sagen, wenn China jetzt so viel nach Afrika verkauft, haben die eigenen Produkte weniger sozusagen Platz, selber zu wachsen. Aber das wird oft nicht so wahrgenommen, sondern man freut sich über billige Konsumgüter. Die zweite Strategie ist wirklich, und das ist ja sehr bekannt, die Investitionen in Infrastruktur und Rohstoffen. Infrastruktur sind natürlich auf einmal die Straßen. Hier höre ich immer wieder positiv. Ich war 2 längere Zeit in Äthiopien und habe dort für Oxfam gearbeitet. Und wir waren oft unterwegs auf der Straße. Und oft wurden die dann sehr positiv beschrieben, weil es billige Straßen waren, aber von chinesischen Firmen gebaut. Die Wahrnehmung war, ja, also westliche Unternehmen bauen uns eine Straße, die ist richtig teuer. Aber chinesische Firmen haben uns dafür gleich 10 Straßen gebaut. Diese billiger halten nicht so lange, aber wir brauchten die Straßen jetzt. Ja, das sind so ein bisschen die Wahrnehmung, die manchmal so rauskam. Aber es gibt natürlich auch diese Partnerschaften. Also das ist auch sehr bewusst. China will Rohstoffe aus Afrika, die braucht China auch. Und da gibt es viele Abkommen zur Förderung von Ölen, Metallen und Holz für den Export nach China. Mittlerweile gibt es auch viele Technologieabkommen und auch Technologietransfer. Das heißt, die Investition und Infrastruktur, Rohstoffe bleibt ein wichtiges Thema. Die dritte Strategie ist, wie gesagt, diese Soft Power. Und da ist wirklich interessant, es ist relativ neu, in wie vielen Medien chinesische Unternehmen in Afrika investiert haben. Einmal ist es wirklich Produktion von Medieninhalten, und zwar Büros von China Radio International, China Daily, Xinhua News oder CGTN Afrika sind in ganz Afrika vertreten. Das heißt, es gibt mittlerweile chinesische Medienfirmen, die sozusagen in Afrika produzieren und auch die Medieninhalte dann weit verbreiten. Ja, also die News von Xinhua News werden dann auch über afrikanische Nachrichtenagenturen und Zeitungen übermittelt. Und China investiert auch in Satelliten und digitales Fernsehen dort. Es gibt mittlerweile auch viele Trainingsprogramme, wo afrikanische Journalisten trainiert werden. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Element. Wir haben ja auch beim Ukraine-Krieg gesehen, es ist mittlerweile auch ein Informationskrieg. Ja, und wer sozusagen die Medien beeinflussen kann, kann auch wirklich die Meinung der Bevölkerung beeinflussen und am Ende auch die der Politiker. Und die Aktivitäten in diesem Bereich wird meines Erachtens nicht genug Beachtung geschenkt. Also es ist nicht nur Rohstoffe, sondern es geht hier auch um Information und Medienlandschaft, Investition. Viertens, ganz kurz, ist dann auch noch ein zwischenmenschlicher Austausch, der wirklich im Rahmen, das nennt man People-to-People-Exchange-Mechanism, gefördert wird. Also China ist sehr aktiv auch in der Entwicklungshilfe. Also Global Development Initiative wird es heute genannt. Und man arbeitet in Bereichen Kultur, Jugend, Bildung, Sport sehr eng zusammen und macht bilaterale Austausche und vertieft somit die Kooperation auch zur Armutsbekämpfung. Also wie Sie sehen, viele Ebenen. Wir haben uns jetzt sozusagen als Forscher an der FU gefragt, Also China ist aktiv, aber wie kommt es eigentlich bei der anderen Seite an? Also wie nehmen das verschiedene afrikanische Länder und vor allem die Bürger in diesen Ländern wahr? Und da haben wir natürlich, was machen wir, eine Umfrage dort gemacht. Und zwar gerade erst im Juni. Und Sie sind die Ersten, die die Ergebnisse hören. Ja, das Paper gibt es noch nicht. Also es ist geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht. Und eigentlich haben wir uns zwei Sachen gefragt. Die erste Frage ist, wie nehmen die Bürger das Engagement in China wahr? Wir haben uns 4 Länder ausgesucht, komme ich gleich dazu. Die zweite Frage war wirklich, wie sehen die Bürger im globalen Süden diese Verschiebung der tektonischen Blöcke? Ja, damit meine ich dieses USA-Weltmacht versus China-Weltmacht. Gibt es da eine Präferenz bei afrikanischen Bürgern in dieser neuen Anordnung? Wo würden die sich selber gern positionieren? Ja, also wenn man jetzt mal ganz simpel gesagt, könnte man sagen, USA hier, China da oder wo auf dem Spektrum? Oder ist so ein Spektrum gar nicht relevant? Und das sind sozusagen die Fragen, die wir in unserer Umfrage gefragt haben. Da haben wir jetzt einen Datensatz mit 8000 Antworten. Und wir haben die folgenden 4 Länder ausgesucht: Südafrika, Kenia, Äthiopien, Nigerien. Das war eine Online-Befragung, funktioniert so, dass wir einfach eine Firma, die sowas macht, über Handys beauftragen. Und die haben sozusagen so ein Panel-Dataset, wo sie sozusagen afrikanische Bürger, die ein Handy haben, kontaktieren können. Die kriegen so ein Pop-up, wollen sie bei der Umfrage mitmachen? Wenn ja, kriegen sie ein bisschen Geld oder sie können umsonst die Zeitung lesen. Oder für junge Leute gibt es auch ein Gamer-Incentives. Ja, wenn man gerne Computer spielt, kriegt man ein bisschen mehr Gold oder irgendwas, ja, um diese Umfrage auszufüllen. Das heißt, 8000 Bürger aus den 4 Ländern haben das ausgefüllt und wir wollten wirklich einfach deren Präferenzen wissen, mit einer besonderen Fokus, wie sie China sehen. Hier nochmal die 4 Länder, weil, wie gesagt, Afrika ist so unterschiedlich. Vielleicht ganz kurz zu Äthiopien. Er ist das zweitbevölkerungsreichste Land mit 120 Millionen Einwohnern, ist sozusagen ein sehr landwirtschaftliches Land, aber sehr arm auch. Und in Teilen leider gibt es seit 2020 da auch bürgerkriegsähnliche Zustände. Also es ist kein sehr stabiles Land momentan. Also sehr auch abhängig von Entwicklungshilfe, obwohl es nie lange kolonialisiert war. Anderes Land ist Kenia, ist viel reicher als Äthiopien, aber nur 50 Millionen Einwohner. Auch hier Landwirtschaft wie Tee, Kaffee extrem wichtig. Aber auch hier ein Beispiel, es gibt über 40 unterschiedliche ethnische Gruppen. Also auch da politisch sehr kompliziert. Hier sehen Sie dann Nigerien, ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit 230 Millionen Einwohnern, über 250 ethnische Gruppen. Und auch hier Probleme mit politischer Instabilität, Sicherheitsproblemen. Ich sage nur Boko Haram, kennen Sie vielleicht aus den Medien. Das Land, das vielleicht am stabilsten ist, ist Südafrika, unser 4. Land. 60 Millionen Einwohnern und die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas. Hat auch viele Ressourcen, also Gold, Diamanten, Kohle. Und hat aber auch eine hohe Arbeitslosigkeit. In allen Ländern gibt es sozusagen auf intern Probleme, Korruption, Instabilität und auch Arbeitslosigkeit. Aber die 4 Länder haben wir uns angeguckt. Natürlich haben wir so eine Art Framework gehabt. Zuerst die Frage 1, also wie ist generell die Einstellung der Bürger zu Afrika? Da haben wir einfach wirklich die Leute gefragt, ja, wie sehen sie die Chinas Engagement? Und wir haben verschiedene Variablen uns angeguckt. Das erste ist sozusagen die Variable, die wir besonders interessant fanden, sozusagen Soft Power. Wenn man chinesische Medien zum Beispiel konsumiert, ist man dann positiver eingestellt gegenüber Chinas Engagement oder nicht? Oder wenn man westliche Medien konsumiert, ist man dann vielleicht negativer eingestellt gegenüber China? Ja, also spielt Medienkonsum eine Rolle? Die zweite Aspekt von Softpower, was wir uns angeschaut haben, ist, wenn man sich Musik oder Ausbildung oder Gesundheit anschaut, da hat ja auch China viel investiert. Es gibt ja mittlerweile, Sie kennen ja vielleicht TikTok, da werden chinesische Popsongs sozusagen propagiert. Und wenn man sich die anschaut, hat das eine Einwirkung auf die Haltung gegenüber Chinas. Also die erste Variable ist Softpower. Die zweite Variable ist eher so generell, der Kontext. Also Forschung zeigt, wenn zum Beispiel Family und Friends eine Meinung haben, dass man das selber dann auch übernimmt, diese Norm. Spielt das eine Rolle? Spielt es eine Rolle, wie die Regierung China sozusagen in den Medien porträtiert? Oder generell, wie die sozialen Medien über China diskutieren? Also das ist eher so eine Kontextvariable. Drittens haben wir uns angeschaut, in all diesen vier Ländern war ja China schon aktiv. Ja, entweder in Infrastruktur, digitale Infrastruktur, aber auch vor allen Dingen Straßen, Brücken, aber auch Handel und Rohstoffe. Und je nachdem, wie das wahrgenommen wird, ob das einen Einfluss dann hat auf die Meinung. Viertens sind immer die soziodemografischen Variablen, also ob man Frau, Mann ist, Alter und so weiter. Genau, und das haben wir uns angeguckt. Hier sind sozusagen erstmal die Ergebnisse für eine ganz generelle Frage. Die generelle Haltung gegenüber Chinas und wie Sie sehen, ist sehr positiv. Ja, also circa 40% sehen das als positiv, bis zu 15% sehen das als sehr positiv. Also, dass China in ihrem Land aktiv ist, wird sozusagen von allen vier Ländern, von den Bürgern sehr positiv wahrgenommen. Es gibt da aber auch kleine Unterschiede dann. Und das erste ist, die Zustimmungsraten sind höher für den Handel, die Bereitstellung von Infrastruktur und die Bereitstellung für digitale Infrastruktur. Also da finden viele Bürger, ist es gut, dass China aktiv ist. Die Zustimmungsraten für Chinas Engagement sinkt dann, wenn es um Medienengagement geht und auch für die Gewinnung von Ressourcen. Also man muss sozusagen dann gucken, generell ist die Haltung positiv, aber afrikanische Bürger sehen eher Handel, Infrastruktur positiv und Medien und Rohstoffe etwas weniger positiv. Dann haben wir natürlich wieder so Regression gemacht und keine Angst, Sie müssen diese Grafik nicht verstehen. Die roten sind die signifikanten Variablen, aber wenn wir uns jetzt die ganzen Variablen anschauen, in den vier Ländern haben wir sozusagen drei Faktoren gefunden, die in allen Ländern eine wichtige Rolle spielen. Einmal ist wirklich Familie und Freunde, was die über China denken, beeinflusst den einzelnen Bürger. Chinesische Medien sind wichtig, das heißt westliche Medien weniger. Das heißt, wenn man chinesische Medien konsumiert, beeinflusst das die Haltung zu China. Und alle Teilnehmer sind eigentlich der Meinung, dass China den Wohlstand des Landes steigert. Also insofern, das ist zwar nicht die Hauptauswirkung auf die Meinung des Einzelnen, aber generell sehen wir die Variablen, dass sozusagen ehemaliges in Aktivitäten, in Infrastruktur oder in Handel wird positiv wahrgenommen und deswegen hat man eine positivere Meinung. Genau, das ist sozusagen die Frage 1, positiv. Man hat sozusagen ein gutes Bild und Teil ist einfach, dass China viel Positives gemacht hat fürs Land, so wird es wahrgenommen. Und dass es generell auch positiv diskutiert wird im Freundes- und Familienkreis. Jetzt zur zweiten Frage. Die zweite Frage ist nochmal, zur Erinnerung, also wenn die afrikanischen Bürger eine Präferenz haben, eher USA oder eher China, wo würden die sich positionieren? Auch hier wieder so ein Framework. Auf der einen Seite gibt es natürlich, spielen Glaubensansätze eine wichtige Rolle. Also wenn man zum Beispiel bestimmte Ideologien vertritt oder Menschenrechte, eine Meinung zu Menschenrechten hat, wird sowas natürlich auch die Meinung des einzelnen Bürgers beeinflussen, ob man eher zum USA hin will oder eher zu China oder zu gar keinem. Ja, das haben wir ja auch abgefragt. Die Glaubensansätze, das waren vier Fragen dazu. Die zweite Kategorie von Variablen, die wir uns angeschaut haben, ist sozusagen generell, wie man USA, China, Russland oder den Mittleren Osten wahrnimmt. Da geht es eher so, wir haben gefragt, wer wird wahrgenommen als Bully, also als Tyrann. Ja, und das haben wir sozusagen abgefragt, komme ich gleich dann nochmal zu. Dann hat man geguckt, wie denkt man, also ein Verständnis für die eigenen Bedürfnisse. Ja, es ist eher die USA, die versteht, was das eigene afrikanische Land braucht oder eher Chinas. Und die vierte Kategorie war also Respekt. Wie geht man sozusagen mit dem Land um? Und das sind sozusagen unter der Kategorie, wie die Beziehungen eigentlich sind. Dritte Kategorie ist wieder dieses, was wurde vorher getan? Also wirtschaftliche Entwicklung, Infrastruktur. Wird da eher China oder USA oder welches Land wird da besonders positiv wahrgenommen? Gut, kommen wir zu den Ergebnissen. Das erste ist auch hier, wir sehen, alle vier Länder scheinen eigentlich eine wirtschaftliche Beziehung zu den USA und auch zu China interessiert zu sein. Ja, also man ist jetzt nicht so, dass man sagt, man will nur das eine Land. Also erstmal sagt man, man ist offen und will mit beiden Ländern aktiv sein. Aber hier gibt es kleine Unterschiede. Nigeria und Kenia neigen sich dazu, die Vereinigten Staaten leicht zu bevorzugen. Südafrika ist eher so indifferent zwischen USA und China. Und Äthiopien tendiert mehr zu, die wirtschaftlichen Beziehungen mit China zu vertiefen. Da hat ja Äthiopien jetzt auch Glück, ist ja Teil der neuen BRICS-Gruppe. Ja, scheint ja dann ganz gut da reinzupassen. Genau, aber Sie sehen, also die Beziehung, wirtschaftliche Beziehung mit China zu vertiefen, über 50 oder 60% sagen, man sollte das viel mehr machen, also deepen substantially, also die wirtschaftliche Beziehung wirklich dramatisch vertiefen. Wenn wir das jetzt in Deutschland, die gleiche Umfrage machen würden, da sind wir ja genau im anderen Pool. Es geht ja bei uns eher so um De-Risking, ja, dass man versucht, nicht wirtschaftlich abhängig zu sein von China. So eigentlich zuerst war ja sogar die Diskussion vom Decoupling, dass man sozusagen sich wirklich abkapselt von China, ganz unabhängig wird. Das wurde natürlich auch durch den Ukraine-Krieg getriggert. Also insofern scheint da unterschiedliche Präferenzen zu sein, was Europa will und was afrikanische Bürger wollen. Das sind natürlich jetzt die wirtschaftlichen Verflechtungen. Wie sah es bei der Politik aus? Wenn es um politische Verflechtung gibt, auch da muss man sagen, da sieht man schon ein bisschen mehr Skepticism. Aber wenn man jetzt einfach mal vergleicht, was haben die Länder zu den USA gesagt? Ja, ungefähr 10% wollen nicht mit den USA politisch weiter die Verbindung erhöhen. Mit China ist es ungefähr so ähnlich. Ja. Aber also man kann jetzt nicht sagen, dass China schlechter wahrgenommen wird als die USA. Was aber ein bisschen auffällt, genau, ist, dass sozusagen auch hier wieder Länderdifferenzen gibt. Kenia bevorzugt politisch ein bisschen mehr die USA. Südafrika wieder indifferent und Äthiopien tendiert eindeutig mehr zu China. Und die Nigerianer sind an beiden interessiert. Auch hier ein sehr differenziertes Bild. Also wenn man jetzt so fragt, sollte man sich eher mit China oder USA verknüpfen, ist sozusagen auch das gleiche Bild. Es ist jetzt nicht ganz klar. Aber Sie sehen trotzdem, es gibt viele, die eine sehr positive Meinung zu China. Und in allen vier Ländern werden die USA aber auch manchmal negativer gesehen. Wir haben zum Beispiel gefragt, welches Land war besonders dominant und hat sozusagen dadurch auch die wirtschaftliche oder politische Haltung beeinflusst. Und da sehen Sie, dass die meisten wirklich die USA im Vergleich zu China negativer sehen. Also die Dominanz von USA wird kritischer gesehen. Eigentlich würde ich jetzt noch zu ein paar most interesting results kommen. Das eine ist, wer ist denn jetzt eigentlich als Bully wahrgenommen? Ja, wir haben einfach die Leute gefragt, eine lange Liste von Ländern gegeben. Who do you think is a big bully? Also ein Tyrann. Und hat versucht, durch die eigenen Interessen im afrikanischen Land durchzusetzen. Und was wir da sehen, ist, hier wird es langsam sehr klar, der Unterschied. Teilweise in 70% der Äthiopier haben gesagt, USA ist ein Bully. Und im Vergleich nur 10% der Äthiopier sagen, China ist ein Bully. Genauso in den anderen drei Ländern, das ist niedriger. 30 bis 40% in Südafrika, Nigeria und Kenia sagen, USA ist ein Bully und nur 10% China. Das heißt, die Mehrheit in unserer Umfrage sagen, die USA ist ein Tyrann. Genau, das ist, glaube ich, eine sehr drastische Aussage. Ja. Und genau, da muss man natürlich überlegen, wieso ist das? Warum wird es so anders dort wahrgenommen? Und eine Antwort ist, und das haben wir in unserer Regression gezeigt, sind eigentlich zwei wichtige Faktoren, die das beeinflussen. Das eine ist Verständnis für die eigenen Bedürfnisse. Ja, also wir haben einfach gefragt, welches ausländisches Land versteht die Bedürfnisse von deinem Land? Und da war dann wirklich sehr klar, also USA ist viel mehr Antworten, die sagen, USA versteht uns ziemlich wenig. Und China versteht uns also somewhat, also schon ein bisschen besser. Und aber auch viele sagen, versteht uns sehr gut oder versteht uns absolut. Das heißt, die Mehrheit ist der Meinung, dass China die Bedürfnisse der afrikanischen Länder etwas besser versteht. Also eigentlich sehr interessant, dass das eigentlich eine wichtige Rolle spielt. Also es geht nicht nur um, wie viel Investitionen wurden gemacht. Wenn man jetzt sich nur die Meinung der Bürger anguckt, ist es auch wichtig, so ein Verständnis, ob das ausländische Land auch uns, also die eigenen Bedürfnisse versteht. Die andere sehr signifikante Variable war Respekt. Da haben wir einfach gefragt, es geht jetzt nicht um Bedürfnisse, sondern welches Land respektiert das eigene Land? Und auch hier, die Mehrheit findet schon, dass beide, also USA und China, relativ respektvoll sind. Aber man sieht schon auch zum Beispiel in Äthiopien, dass ein Dreiviertel empfinden, dass China respektvoll ist. Und wenn man sich das im Vergleich zu den USA anguckt, ist das auf jeden Fall sehr viel höher. Das heißt, China wird wahrgenommen, dass es respektvoller mit dem eigenen Land umgibt als die USA. Und dann zu allerletzt haben wir geguckt, welches Land hat die wirtschaftliche Entwicklung am meisten unterstützt. Und in allen vier Ländern sind der Meinung, dass China ihnen geholfen hat, sich zu entwickeln, und zwar mehr als die USA. Also die Wahrnehmung ist da auf jeden Fall auch positiv. Auch das Gleiche für Infrastruktur, da ist es genauso. Die Mehrheit ist der Meinung, dass, wenn es um Infrastruktur geht, China hilfreich war und nicht die USA. Da kommen wir wieder zu dieser einen Straße. Ja. Man kann eine Straße bauen oder 10, und da hat China viel mehr getan als die USA oder auch die Weltbank. Das sind sozusagen die Ergebnisse. Da sieht man einfach auch, dass diese Variablen Respekt, Verständnis einen sehr großen, signifikanten Einfluss hat. Gut, dann würde ich mal versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen. Was bedeutet das, ja, und wie agieren wir? Also wir sehen auf jeden Fall, dass China sehr aktiv geworden ist. Es geht auch zum einen über Ressourcengewinnung. Also China möchte sich im globalen Süden oder Afrika Zugang zu wichtigen Rohstoffen wie Öl, Mineralien und Holz verschaffen. Aber es baut auch wirklich langfristige Partnerschaften auf, unterzeichnet zahlreiche Abkommen, ob es jetzt die BRI ist oder dieses People-to-People-Exchange. Also auf allen Ebenen passiert da viel. Man sieht es auch immer, wenn man in Peking ist, sind immer wieder afrikanische Delegationen, die aktiv dort sind. Auch an den Universitäten sind mittlerweile ja sehr viel afrikanische Studenten. Das ist sozusagen, wird bewusst gemacht, das wird gefördert. Und China hat da auch eine sehr langfristige Idee und also Fokus. Wir haben in Deutschland eine Afrika-Strategie, wir haben eine China-Strategie, aber manchmal weiß ich nicht, ob das so ein bisschen auf Papier bleibt. Ja, also wir haben jetzt 2 Jahre damit verbracht, in Deutschland eine China-Strategie zu entwickeln. Und ich glaube, in einem Jahr fangen schon wieder die Wahlen an und dann gibt es eine neue China-Strategie. Also ist jetzt ein bisschen bös gesagt, aber einfach mal so provokativ gefragt. Also China tut, macht auf allen Ebenen. Wir sehen wirklich große Investitionen und wir sehen viele chinesische Staatsunternehmen in Infrastruktur, Entwicklung, Finanzierung und mittlerweile auch wirklich viel Technologietransfer. Also ich habe gerade eine studentische Masterarbeit gelesen über, was China in Gesichtserkennung in Afrika macht. Ja. Also wie das die Technologie exportiert, wie das dort genutzt wird für gute, aber auch nicht gute Zwecke. Und das sind alles neue sozusagen Trends, die sehr schnell passieren. Und da ist jetzt gerade so viel am Laufen. Jetzt die große Frage ist natürlich, wie positionieren wir uns jetzt? Ja? Sie haben jetzt gehört, China hat ein Angebot für afrikanische Länder. Ja? Infrastruktur, Technologie, Entwicklungshilfe. Und was machen wir? Sollen wir auch eine BRI entwickeln? Also eine Belt and Road Initiative, eine Seidenstraße. Das heißt, diese aktive China-Strategie in Afrika ist eigentlich eine wirtschaftliche Konkurrenz für Deutschland und die EU. Ja, Afrika ist ein wichtiger Wirtschaftsmarkt und auch Rohstoffe. Durch diese Belt and Road oder Seidenstraße können afrikanische Länder auch einen verbesserten Marktzugang zu bekommen. Und das möglicherweise könnte man auch dadurch als Europäische Union etwas ausgeschlossen wären. Ja, wenn die Süd-Süd-Kooperation funktioniert, sind riesige Märkte. Also es ist eigentlich wichtig, dass wir da auch mitmischen. Die Frage ist natürlich nur, wie. Ja. Auch Europa muss überlegen, wie ändern wir unsere Entwicklungszusammenarbeitsstrategie. Das war wirklich interessant, als ich vor vielen Jahren bei Oxfam gearbeitet habe, war das sozusagen, die westlichen Entwicklungsorganisationen waren sehr beliebt und plötzlich gab es die ersten Jahre, wo wirklich chinesische Investitionen höher waren als die Investitionen der Weltbank. Ja, und plötzlich gab es wirklich eine Krise in der Entwicklungsarbeit, wo man gemerkt hat, wir haben so viel getan, aber nicht alles war wirklich so erfolgreich in den Jahrzehnten von Entwicklungszusammenarbeit. Wieso schaffen das die Chinesen so schnell? Und wir haben wirklich so viel investiert und trotzdem die Ergebnisse waren, sagen wir mal positiv gedacht, gemischt. Ja, das heißt, man muss so ein bisschen auch mal überlegen, ist unser Entwicklungszusammenarbeitkonzept aktuell in Deutschland und der Europäischen Union und wie reagiert man auf diesen investitionsbasierten Ansatz von China in Afrika? Chinas generelle Präsenz in Afrika ist natürlich auch wieder, wenn wir über diese Globalpolitik und die Mächte anschauen, schwächt es die Europäische Union, wenn dort China so präsent ist. Und es ist auch ein Thema von Sicherheitsstrategie und man muss selber überlegen, wie geht jetzt Europa in diesem Konfliktfeld mit diesen neuen Themen, mit dieser neuen Präsenz Chinas in Afrika um. So, mit diesem Punkt würde ich jetzt eigentlich schließen und freue mich auf Fragen und Diskussionen Ihrerseits.
Das war die Politikwissenschaftlerin Genia Kostka über Chinas Einfluss in Afrika. Sie hat ihren Vortrag gehalten am 29. August 2023 an der Freien Universität Berlin im Rahmen der 36. Berliner Sommeruni.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.